Ja, ich sagte gerade, dass wir aus aktuellem Anlass uns auch so mit Glaube und Taufe beschäftigen und das soll auch heute Morgen so in der Verkündigung so der Fall sein. Und ich nutze mal so ein bisschen die Gelegenheit, was sind eigentlich so Baptisten? Ja, Baptisten hört sich ja erstmal gewöhnungsbedürftig an oder man denkt, ja, irgendwie so was Amerikanisches vielleicht. Und ich gehe mal ein Stück so in das Leben von Johann Gerd Onken hinein. Das ist ein Hamburger Kaufmann, der 1834 die erste Gemeinde in Deutschland dieser Art auch gegründet hat. Wir sehen hier im Hintergrund den Hamburger Michel und dann, wie es halt vor so langer Zeit war, 180 Jahre her circa, dass es nicht so viele Straßen dort in diesem Hafengebiet gibt, sondern auch gut sichtbar wurde auch viel ohne mit vielen Pferdedroschken und so die Wege gemacht oder man ging halt auch zu Fuß. Und hier ist auch gerade in der Nähe des Michels der Laden, wo Johann Gerd Onken gearbeitet hat ab 1829. Und er ist dort für eine schottische Bibelgesellschaft tätig geworden und unmittelbar halt in der Nähe zu der großen evangelischen Kirche. Michel ist eine Kirche, die muss man gesehen haben, ja, auch heute eine sehr imposante Kirche auf jeden Fall. So, in dieser Zeit, dort hatte er recht schnell Kontakt mit dem Pfarrer der evangelischen Kirche dort und er selber hat ja für eine Missionsgesellschaft gearbeitet, dass er halt den Glauben so weitergegeben hat, zum Beispiel durch Traktate, wie das damals auch so sehr üblich war. Und dann hatte er so eine erste Begegnung mit dem Pfarrer dort und aus dieser Begegnung lese ich schon mal einen ersten Teil. Der Hamburger Pastor Renzel war ein ebenso origineller wie impulsiver Mann. Auch auf der Straße ging er im Talar, unter dem er einen Rohrstock verborgen gehalten haben soll, um Straßenjungen an Ort und Stelle eine Lektion erteilen zu können. Er war noch ganz geprägt vom rationalistischen Verständnis des christlichen Glaubens. Ihm unterstand auch das Vorratslager der Hamburg-Altonaischen Bibelgesellschaft. Eines Tages verweigerte er Onken jede weitere Lieferung mit der Bemerkung, wo bleiben denn die Bibeln alle? Frisst der Mensch sie auf? Als Onken ihn daraufhin selbst aufsuchte, fuhr er ihn an. Also Sie sind der Mann, der auf Böden und in Kellern allenthalben predigt. Ihr verfluchtes Predigen. Onken darauf, der Herr Jesus hat mir es befohlen. Renzel, der Teufel hat es ihnen befohlen. Mit diesen Worten sprang er wütend auf. Ich bin kein Feigling, berichtete Onken später. Aber jetzt wurde mir doch bange und ich ergriff das Hasenpanier. So ein Stück mal von der auch Mentalität, wie man miteinander umgegangen ist, so vor diesen 180 Jahren, sage ich mal. Und Onken hat sich entschieden, seine großen kaufmännischen Tätigkeiten, er war so Agent in England, in Schottland und hat viele Sachen auch per Schiff immer wieder transportiert und hat dort halt für die Gesellschaft, die auch in Deutschland, wo er dafür gearbeitet hatte, das hatte er ganz gelassen und ist dann, weil er sich dort in einer Methodistengemeinde bekehrt hat in London, hat er gesagt, eigentlich gehört mein Leben so Gott geweiht und ich möchte mich eigentlich einsetzen für ihn so. Und das ist so der Hintergrund, warum er hier in Hamburg auch gerade für eine schottische Missionsgesellschaft so dann arbeitet. Ja, die erste Baptistengemeinde entsteht durch unablässiges Forschen in der Schrift und durch Beobachtung dieser Bekehrten gewann ich die Überzeugung, sagt Onken, dass es nicht genug sei, bekehrt zu sein, sondern dass Gott ein Gott der Ordnung, wie in der Natur, so auch im Reiche der Gnade sei. in einer Schuhmacherwerkstätte, zwei Treppen hoch, der Wohnung unseres lieben, selig vollendeten Bruders Dietrich Lange, versammelten sich dann am Montagabend die wenigen Gläubigen, die schon dem Herrn Herzen nach von der Staatskirche getrennt waren, um miteinander das heilige Gotteswort zu betrachten, besonders aber die Geschichte der Apostel, als die allein unfehlbare Kirchengeschichte. Hierdurch erkannten wir bald, dass die Gemeinde Christi nur aus bekehrten Menschen bestehen müsse, die auf das Bekenntnis ihres Glaubens in seinen Tod getauft worden. Und alsbald wurde auch der Wunsch in uns rege, der erkannten Wahrheit Folge zu leisten. Und als jetzt noch 1829 das erste Kind geboren wurde bei den Onkens, eine Tochter, da hat Onken gesagt, warum eigentlich sollte sie als Kind getauft werden, wenn wir schon die Erkenntnis haben, dass der Glaube so weit geht, dass wir das dann auch in der Taufe deutlich machen, was der große Gott auch an uns dann tut. Reift die Zeit nicht dazu? Diese Gedanken waren auch in diesem gläubigen Kreis, wo er der Prediger war, in Hamburg. Und er fragte einen gewissen Robert Haldane, auch aus England, was er denn machen sollte. Da sind Christen, die Erkenntnis haben, wir sind bekehrt, wir haben das auch erlebt, dass Jesus so in unserem Leben auch der Herr geworden ist. Aber was kommt dann? Und dann gab er den Rat, ja, dann müsst ihr euch halt selber taufen. Wenn da noch gar keiner ist, der ein Prediger ist, der getauft ist, dann macht das doch selber. Und das war für Onken aber nicht möglich. Der hat gesagt, nee, das will ich eigentlich nicht so sehen. Ich möchte mich schon dran halten, was ich so auch vom Neuen Testament her sehe, was die Bibel deutlich sagt. Und da muss es einen anderen Weg geben. Dann, weil es ihr Hafengebiet war in Hamburg, hat Onken in einem Winter einen Kapitän aus New York beherbergt, der nicht mehr loskam, weil der Winter zu stark war. Und er musste mit seinem Schiff und seiner Crew in Hamburg bleiben. Und er hat diesen Kapitän so die Wochen und Monate auch versorgt zu Hause. Und der war auch Christ. Und der erzählte, als er dann im Frühjahr 1831 nach New York in Hudson Bay zurückkam, dass dort so eine Gruppe von Christen ist in Hamburg, die wollen gerne getauft werden, aber die wissen nicht, wie sie es anstellen sollen. Und dann hörte dann dort ein Pastor, ein Prediger an der dortigen Baptistengemeinde, dass das hier sich so entwickelte, und er sagte, dann kann ich das ja mit einem Sabbatjahr verbinden, ich hab's dann gut und kann mich nochmal so ein bisschen konzentrieren und mich sammeln und würde dann sehen, ob ich da nicht denn den Christen auch dienen kann und vielleicht sie dann auch taufen kann. Und dazu kam es dann, dass dieser Bernhard Siers nach Hamburg kam, und er lernte diese Gruppe kennen und hat gesagt, Mensch, das ist ja hier wie in der Gemeinde bei uns in New York. Eigentlich, Mensch, was ist, da fehlt doch gar nichts als Grund, warum ihr nicht getauft werden solltet. Also, lasst uns das doch zusammen in einem Gottesdienst dann auch tun. Und dazu kam es dann am 22. April 1834 in Hamburg. Und zwar ist das so die Sicht so vom Hafen, der Michel ist auch nicht weit entfernt, und dann rüber auf so eine ganz kleine Insel, Steinwerder. Da kann man auch heute natürlich mit dem Schiff auch immer wieder rüberfahren. Und dann sind 7 Leute rübergefahren und mit dem amerikanischen Prediger Werner Siers, und dunkel war es. Es durfte nicht bekannt sein, dass die Taufe so in der Öffentlichkeit passierte. Das wäre, glaube ich, dann sofort unterbrochen worden. Und so sind sie dann etwas abseits vom Hafen auf diese kleine Insel rüber und haben dort einen Taufgottesdienst gefeiert. Ja, dazu vielleicht selber noch kurz ein paar Worte aus dem Buch von Balders über Onken geschrieben. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. nachdem ich mich jahrelang danach gesehnt, dem Beispiel Christi in der Taufe zu folgen und seinem Befehle Folge zu leisten, genoss ich dieses Vorrecht und ward die heilige Anordnung am gestrigen Abend zwischen 8 und 9 Uhr an mir vollzogen durch den Bruder Banasias, Professor des Hamilton College in Nordamerika. Die folgenden teuren Brüder waren dabei, und dann wurde es jetzt benannt. Ein Tag später ist dann eine Gemeinde gegründet worden. Dass die 7 Leute, die getauft worden sind, die sind dann auch zu einer Gemeinde zusammengekommen. Da mehrere Brüder und Schwestern in Christus an diesem Ort schon lange wünschten, die Verordnung der christlichen Taufe nach der apostolischen Weise zu erlangen und in einer Gemeinde verbunden zu sein, die nach dem Modell der Urgemeinde gebildet ist. Und da die Vorsehung Gottes einen Weg öffnete, die Wünsche ihrer Herzen durch die unerwartete Ankunft von Herrn Banasias, einem anerkannten Geistlichen der baptistischen Denomination in Nordamerika, zu erfüllen, und da sie von seiner Hand am 22. abends die Taufe empfingen, versammelten sie sich daher am Vormittag des 23. Aprils im Hause von Bruder Onken, um eine Gemeinde zu bilden. Die Zusammenkunft wurde mit Schriftlesung und Gebet durch Bruder Onken eröffnet und dann durch den Unterzeichner geordnet. Dann gab es verschiedene Punkte, die dazugehörten. Vielleicht noch eine Folie weiter. Glaubensartikel, die an diesem Sonntag auch schon genannt worden sind, was wir vom Neuen Testament, von den Evangelien, von der Apostelgeschichte, da wo der Glaube so deutlich ist und was da festgemacht wird, was für die Gemeinde dann zählt. Und es wurde zweitens auch ein Bund untereinander gebildet, dass man sich so förmlich auch wirklich die Hände gab und sagt, wir bleiben hier im Namen Jesu Christi zusammen. Wir sind hier so eng verbunden, weil wir wollen auch Gottes Willen hier tun. Dann wurde drittens festgelegt in dieser kleinen Gemeindegründung, dass als Hintergrund auch die Christen in New York einfach da sind, dass eine Verbundenheit bleiben soll. Das hatte den Grund, weil jegliche religiösen Zirkel und Zusammenkünfte verboten waren zu der Zeit. Hamburg war schon eine internationale Stadt zu dem Zeitpunkt, aber es war in dem Sinne keine Religionsfreiheit. Es galt als Sektierertum, wenn man sich in Häusern traf, um dort die Bibel zu lesen und zu beten. Das stelle man sich mal vor. Ja, viertens, Onken wird dann auch an diesem Sonntag als Prediger eingesetzt für diese kleine Schar, die sich da gebildet hat, und er wird auch eingesegnet, also ordiniert, wenn man das mit hohen Worten sagen will. Aber dass Gott doch ihm dem Segen so gibt, dass er begabungsvoll auch diesen Dienst auch als Prediger machen kann in der Gemeinde. Das ist schon bewegend, wenn man das so in einer kleinen Schar so erlebt. Und wenn der Glaube an Jesus so dahin geht, Herr, wir wollen das tun, was in der Bibel steht, in der Schrift steht. Wir wollen die Dinge, wie du sie gedacht hast, Herr, nicht wie sie nur institutionell, sag ich mal, entstanden sind. Das ist auch sicherlich gut. Aber Herr, wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen dran sein. Das ist am Bibelwort, ja. Und Onken sagt, die Bibel ist schuld, dass wir diesen Weg gehen. Wir wollen ja gar nicht Streit haben, schon gar nicht mit dem Herrn Renzel oder mit anderen in Hamburg. Ne? Und Onken war ehrlich gesagt auch sehr gut situiert in den Kirchenkreisen in Hamburg und litt darunter, dass die Kirchen vom Rationalismus her bestimmt waren. Das heißt, da glaubte eigentlich keiner mehr so, dass Jesus die Wunder wirklich getan hat, die beschrieben sind im Evangelium. Und der Rationalismus war so stark, dass auch wenig Leute, ehrlich gesagt, in die Kirchen gingen. Die waren alle leergefegt. Es war so eine Notwendigkeit. Wenn der christliche Glaube, wenn da was dahinter ist, dann muss jetzt was passieren, nicht? Und Onken fing an, Jahre vorher, bevor es zu dieser geschilderten Taufe gerade kam, dass er, weil es in Hamburg keine Schulpflicht gab, Kinder gesammelt hat, zusammen mit Wiechern. Und die haben eine Sonntagsschule gegründet. Und in dieser Sonntagsschule in St. Georg hat er sich auch von Herzen eingesetzt, jahrelang. und hat mit der Bibel den Kindern Lesen beigebracht. Das ist eine super Idee, ne? Finde ich. Und diese Arbeit hatte Onken eigentlich in eine gute Position gebracht. Und er wurde zwar dann schon auch als Sektierer gesehen, das ist ganz klar, aber er hatte eben auch gute Kontakte zu anderen Pfarrern der Stadt, die auch dann gelitten haben, dass alles so von diesem Rationalismus her gesehen wird und der Glaube so eigentlich gar nicht mehr richtig atmen kann, wie er in der Bibel drinsteht. Ja, Gemeindegründung, das habe ich gerade so gesagt, 1834, jetzt könnt ihr mal sehen, wie Onken selbst aussieht, in einem nächsten Bild. Das Bild ist aus dem Jahr 1834 und da, wo er selbst getauft wurde und auch die Gemeinde in Hamburg mit den anderen zusammen gegründet hat. Stille Anfänge der Gemeinde. Jetzt kommen so Jahre, die auch nicht ganz so einfach sind auf der einen Seite und die auch in eine Verfolgungssituation hineinmünden. Aber zunächst einmal wächst diese kleine Schar. Von 1834 bis 1837 ging es jetzt so, dass sie in drei Jahre später, 1837, den Mut hatten, eine öffentliche Taufe durchzuführen. Wieder in Steinwerder. Und aber diesmal so, dass man das morgens, am Sonntagmorgen richtig bemerken konnte. Und das ist dann auch bemerkt worden, dass diese Gemeinde ich lese mal die kleine Passage einfach vor. Am Sonntag, dem 3. September 1837, vollzog Onken zum ersten Mal am hellen Tag eine Taufe in der Elbe. 8 Täuflinge waren es diesmal. Mit mehreren Booten hatten die ganze Gesellschaft von etwa 30 bis 35 Personen zum jenseitigen Elbufer übergesetzt. Die Taufe war aber nicht unbeobachtet geblieben. Ein zufällig vorübergehender Seemann war derart erbost, dass er herkam und schimpfend und drohend den Täufer suchte. Onken hatte sich jedoch bereits zum Umkleiden entfernt, so dass der erst erregte Augenzeuge nur noch den Diakon Lange kräftig ohrfeigen konnte. Inzwischen war offenbar die Polizei auf der anderen Seite aufmerksam geworden. Jedenfalls machte der Kommandeur der Hafenrunde Hoffmann am folgenden Tag den Polizeiherrn Meldung und zog weisungsgemäß nähere Erkundigung ein. Einige der Getauften und anderen Gemeindeglieder wurden nun verhört. Die Befragung ergab, dass entgegen anderslautenden Gerüchten nichts Anstößiges vorgefallen war. Ich möchte jetzt noch aus dem Polizeiprotokoll lesen. Du kannst David auch die nächste Seite schon, wenn du so nett bist. Genau. So, stille Anfänge der Gemeinde, erste Stürme. Aus diesem Protokoll der Polizei über diese Taufe. Mit diesen Aussagen stimmt im Wesentlichen die eines nicht zu der Baptistengemeinde gehörigen Augenzeugen des Ballastschifferbars Hinrich Holz zusammen, der den Jollenführer Tode, der heißt so, Äußerungen eines kreuzbraven, aber etwas hastigen Mannes. Er sah eine Versammlung von etwa 40 Personen an dem Hafen gegenüberliegenden Badeplatz und bemerkte, dass mehrere Personen in weißen Gewändern von einem Mann in schwarzer Kleidung untergetaucht wurden, worauf religiöse Gesänge folgten. Da von seinen eigenen Verwandten sich einige zu diesen Sektierern, sein Ausdruck, gewandt hätten, so sei ihm bei diesem Anblick die Galle übergelaufen. Er habe ihnen lebhafte Vorwürfe gemacht, dass sie ihre eigenen Eltern im Grabe beschimpften, welche sie nicht ohne Opfer hätten taufen und im Christentum auferziehen lassen, dass sie des bei ihrer Einsegnung am Altar geleisteten Gelübdes, uneingedenk des dies alles nun für ungültig erklären wollten. Ja, bei diesem Kurzprotokoll merkt man, da gehen Welten, kommen Welten hier zusammen und gehen auch Welten auseinander. Nicht? Da auf einmal, wenn jemand glaubensgetauft wird, dann war ja die Kindertaufe nicht mehr richtig. Nicht? Und dann ist der Segen der Eltern auf einmal nicht mehr da. Und dann, ja, hier kommen Welten auseinander. Hier wird ganz schöne wie oft Polarisationen, die entstehen. Und doch sagt Onken, das ist ja nicht mein Wille. Wenn das in der Bibel drin steht, dann hat das doch einen Sinn. Und wenn Taufen wirklich heißt, auch vom Wort her, dass man unter Wasser kommt, dass man mit Christus stirbt und aufersteht, dass das eigentlich auch dieses Wort ist im Koiné-Griechisch. Mensch, dann, wo ist da das Problem? Aber es wird halt sehr schnell so gewertet. Wer das tut, Mensch, dann ist das was Schlimmes, wenn man sich wieder taufen lässt, ne? Also der Begriff Wiedertäufer kommt denn auch, ne? Die Taufe war doch richtig als Kind und jetzt wird man wieder getauft. Und so werden sie dann manchmal auch genannt. Ja. Es geht jetzt weiter in dieser Entwicklung. Ich erzähle das auch mal ein bisschen mit meinen Worten, weil ich kann nicht alles aus diesem wunderbaren Buch hier lesen, von Balders zusammengestellt. Dass die Gemeinde schon 1837 über 60 Gemeindeglieder hatte. Es war deutlich, es mussten mehrere Gottesdienste in einem Haus stattfinden zu unterschiedlichen Zeiten am Sonntag. Das passte alles nicht mehr. Schöne Situation so, ja. Und es kam auch dazu, dass jetzt noch Julius Köbner, ein Däne, der aus einer rabbinischen Familie kam und 1826 zunächst in Hamburg auch dann den lutherischen Glauben angenommen hatte, auch eine deutsche Frau geheiratet hat. Und der bekehrte sich zu Jesus, hatte zu diesem Kreis Kontakt und hat sich auch taufen lassen und war ein sehr begnadeter Mann, ein Dichter. Wir singen auch heute noch manche Lieder im Roten Buch von Julius Köbner. Und er hat sich so auch für diese Sache, die Gott in Hamburg tut und jetzt auch von Hamburg ausgehend in andere Orte. Aber wir werden Köbner und auch dann Onken unabhängig nach Oldenburg zum Beispiel gerufen, wo 11 Leute getauft werden, nach Stuttgart, wo 25 Leute getauft werden. Auf einmal wird das so, als ob da so eine Fackel immer übergeben wird. Und es geht durch die deutschen Lande und bis hin nach Ostpreußen, dass hier Christen sagen, wir wollen, wenn wir die Bekehrung mit Christus erlebt haben, dann wollen wir auch getauft werden und wir wollen eine Gemeinde bilden, wie sie im Neuen Testament eigentlich auch beschrieben ist. Und dieses Wünschen, das geht auf einmal so wie ein Fackelstab rum. Und doch ist es nicht angenehm, gerade den Behörden und die Hamburger Behörde inhaftiert Onken jetzt das erste Mal 1837. Und für über einen Monat dann 1838, weil er sich nicht daran gehalten hat, weiter also mit dem Predigen aufzuhören und diese sektiererischen Versammlungen zu lassen. Und Onken hat gesagt, das ist einfach die Entwicklung, die wir auch sehen, auch von Gott her sehen. Und dann ist er ins Gefängnis geworfen worden. Und einmal, also diese 4 Wochen in Hamburg 1838, das war schwer, weil seine erstgeborene Tochter, Lydia hieß sie, genau, die ist sehr schwer krank geworden und zeitgleich musste er dort im Gefängnis sein, nicht? Und es war auch so, Freunde, Bekannte mussten ihn versorgen, da hatte keiner ein Anrecht auf irgendwelche staatlichen Versorgungsmaßnahmen. Es war sehr hart für Onken und auch andere wurden ständig verhört, wurden tageweise ins Gefängnis geworfen. Und wer dort den Glauben an Jesus bekannte, das hatte seinen Preis. Der war im Blick des Staates und der war so, dass man ihn auch wegen seiner religiösen Aktivitäten dann ins Gefängnis werfen konnte. 180 Jahre her. Die Entwicklung ging dann so, dass auch in diesem sehr schweren Jahr 1838 es zu Demonstrationen kam gegen diese Baptistengemeinde in der Böhmkenstraße in Hamburg. Und dann wurde sogar das Militär eingeschaltet, damit diese Demonstration friedlich wieder auseinanderging. Und das Ergebnis war, dass die Gemeinde verboten wurde. Also ganz offiziell, die durften sich keinesfalls mehr treffen. Und das war so eine Zeit von 5 Monaten, wo sie sich das auch nicht getraut haben. Und nach diesem generellen Verbot gab es dann wieder im Geheimen die ersten Zusammenkünfte. Die Gemeinde war trotzdem lebendig. Und es war so, dass Onken wieder ins Gefängnis musste und Köbner genauso. Aber zeitgleich oder vorher hat er es auch geschafft, zum Beispiel auch nach Berlin reisen zu dürfen. Und auch dort, da gab es dann einen Herrn Lehmann, ja, der auch mit der Bibelgesellschaft von Onken zu tun hatte und der gesagt hat, ja, meine Erkenntnis ist auch so. Ich denke, dass die Taufe auch richtig ist, dass man dann die Glaubenstaufe auch nehmen soll und dass das gut ist von der Ordnung Gottes her. Und dann entstand das Gleiche auch in Berlin, nicht? Und die gleichen Situationen wie in Hamburg auch. Eine bewegte Zeit. Und es waren alles grenzwertig für die Hamburger Christen. Und doch waren sie in einem Bund so zusammengehörig, dass sie zusammen gesagt haben, wir halten diese Notzeit aus. Und wir wollen sehen, was daraus eigentlich entstehen kann, auch von Gott her noch entstehen kann. Ja, die verfolgte Gemeinde, ich habe das sogar mit meinen eigenen Worten gesagt. Es gab eine kleine Anekdote dabei, wo der Köbner dem Gerhard Onken in einem Brötchen einen kleinen Brief reingearbeitet hat. Und im Gefängnis konnte er dann diesen Brief von Onken lesen. Da schreibt er: Teurer Bruder, da ich am wenigsten von allen eine Erlaubnis, Sie zu sprechen, erhalten würde und ich es auch nicht für gut halte, den Senator vielleicht durch ernstliche Worte zu erzürnen, jetzt, wo ich alle Augenblicke erwarten kann, ebenfalls eingesteckt zu werden, will ich mich dafür entschädigen, indem ich einige Worte an Sie schreibe. Gelobt sei Gott, bei allem äußeren Druck und der Tyrannei, unter welcher wir jetzt leben, ist bis jetzt noch nichts zu beweinen in Beziehung auf das Reich Gottes. Kein Abfall, keine Kälte, kein ängstliches Wesen zeigt sich unter uns. Vielmehr das Gegenteil. Alle scheinen neu gestärkt und sind sichtbar durch die Hand Gottes im Glauben und Bekenntnisse gefestigt worden. Seit jenem Streich des Satans. Es ist uns allen klar und fühlbar, dass unsere brüderliche Liebe zueinander gewachsen ist und dass unsere Liebe zu ihnen nicht kleiner geworden. Davon werden die vielen Wallfahrten fast aller Mitglieder nach dem Winserbaum, das Gefängnis, sie überzeugt haben. Diesen Brief ließ Onken unglücklicherweise fallen und der Gefängniswärter hat ihn dann natürlich abgegeben, der Polizeidirektion. Und das hat Onken dann nicht nochmal zusätzlich viel Schwierigkeiten bereitet. Aber wir merken, in solchen Situationen ist der Glaube manchmal auch richtig stark, ne? Stark, bewusst, kraftvoll. Und wir sind froh, dass so etwas in solchen Situationen auch entstehen kann. Die Jahre waren schwer, 1839, 40, 41. Und dann gab es eine Änderung, die eigentlich verblüffend war, weil eigentlich das Gegenteil so auch hätte sein können. Und zwar 1842 gab es einen Brand in der Stadt Hamburg. Das ganze, der Hafenbereich und die Teile der Innenstadt bis St. Georg sind tatsächlich einem Brand zum Opfer gefallen. Und manche sagen, bis zu 1/3 der Stadt ist abgebrannt. Und vielleicht können wir gerade noch mal das nächste Bild, genau. Weiß nicht, ob das so jetzt so ganz gut sichtbar wird, aber die Rauchschwaden gehen da hoch. Und die Baptisten in Hamburg, die waren bereit, die Obdachlosen aufzunehmen. Und die waren auch quer durch die Stadt schon ganz gut verteilt. Und es war eine sehr gute Seite, auch der Gemeinde im Untergrund, dass sie hier ganz bewusst den Menschen, die ihr Obdach verloren haben, die mit dem Leben davon gekommen sind, dass sie reingenommen worden sind in ihre eigenen Familien. Und das geschah jetzt 1842. So negativ dieser Hamburger Brand für eine ganze Stadt, für ein ganzes dort lebende Menschen natürlich ist, umso herzlicher haben sich jetzt die Christen eingesetzt für die Not, um sie zusammen zu bewältigen. Und das fiel auf einmal auf. Das fiel dem Polizeiherrn auf, das fiel dem Senator auf. Und dann wurde ganz neu nachgedacht über die Situation in Hamburg. Und aufgrund dieser Barmherzigkeit, die da gelebt worden ist, hat dann der Hamburger Senat gesagt, wir verzichten jetzt darauf, diese religiöse Gemeinschaft eine Sekte zu nennen, sondern wir akzeptieren auch den Hintergrund der Baptisten in Amerika und England und sie bekommen halt Versammlungsrecht. Und das war ganz enorm, dass das auf einmal so ausgesprochen werden konnte durch den Hamburger Senat. Und jetzt durften die Christen, die sich so um Onken herum, um die Gemeinden herum geschart haben, durften sich ganz frei versammeln, in den Häusern zuerst. Und es wurde ihnen dann sogar auch erlaubt, dass sie ja Gottesdiensthäuser sogar bauen durften. Und das war eine ganz andere Situation, ne? Von der starken Verfolgung auf einmal bis dahin, dass jetzt so der Bereich da war, dass eine Gemeinde sich auch ganz frei versammeln durfte und entwickeln durfte. Und das war natürlich eine ganz prima Geschichte, hat auch Bedeutung wirklich für Deutschland und für so viele missionarische Dinge, die dort stattfanden. Vielleicht mal bis dahin, wer glaubt und getauft ist oder auch wer getauft wird, der ist gerettet. So sagt es eine Stelle im Markus-Evangelium, wer nicht glaubt, der ist verloren. Auch von anderen biblischen Sachverhalten. Mir ist immer so eine Sache auch recht wichtig, wie sie im Kolosser 2 steht. In Kolosser 2, Vers 12. In der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit ihm auferweckt. Durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Ja, ich denke so, dieser biblische Hintergrund, der hinter den Geschehnissen hier in Hamburg steht, ist, denke ich, auch ein berechtigter Hintergrund. Und der ist noch viel weiter jetzt als Apostelgeschichte oder Kolosser 2 oder Römer 6. Sondern das ist auch mehr als ein Gehorsamschritt, wenn ich mich taufen lasse. Das ist viel mehr. Es zeigt das, was der Heilige Geist auch in mir, in meinem Leben geschaffen hat, dass ich glauben darf an den gestorbenen und auferstandenen Christus. Und in der Taufe stelle ich mich dazu, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist was wert. Die Taufe zeigt das an. Die Taufe ist nicht die Erlösung, aber sie zeigt die Erlösung an. So dürfen wir das heute verstehen. Und in dem Sinne freuen wir uns auch auf den Mai, wenn wir hier in der Gemeinde 3 Leute taufen dürfen. Und wir stehen auch ein Stückchen in dieser hart erkämpften Geschichte, dass der Glaube etwas kostet. Und dass der Glaube stark ist, dann zu leben. Vor allem ging das weiter, ja. Dass er Jesus nachfolgte. Dass auf einmal, wenn die Bibel das will, dass ich Jesus nachfolge, so deutlich, wie es auch drin steht in den Evangelien und wie es in der Apostelgeschichte umgesetzt wurde. Das war für ihn Christsein, so dieses dichte Dransein am Wort Gottes. Umsetzen in die Situation, in die wir mit den anderen Christen gestellt sind. Okay, Amen.